Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Okay, ich möchte gerne mit uns heute Morgen über einen Bibeltext nachdenken, der richtig toll ist. Und wir werden viel Bibel jetzt miteinander lesen und wir gehen einfach mal so weit, wie wir kommen. Und diese Predigt heißt, es braucht nur ein Wunder. Passend zu dem Gebet eben gerade und irgendwie das passt ja eben gerade alles gut zusammen. Genau, es braucht nur ein Wunder. Apostelgeschichte 3, nach langen Exkursen über Q-Culture und jetzt auch nochmal geben und so weiter, ja, befinden wir uns nun tatsächlich wieder zurück en route in der Apostelgeschichte, da wo wir eigentlich gerade so hingehören. Und nach 2 Jahren sind wir tatsächlich mittlerweile in Apostelgeschichte Kapitel 3 angekommen von 27, korrekt? 27, Wolfi, ne? 28, ja genau, 28, genau, von 28, richtig. Und ich möchte kurz einmal Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, den Text, den wir schon 100-mal gelesen haben, nochmal vorlesen, weil er bietet eine, und das sage ich jetzt einmal, er bietet so eine allgemeine Beschreibung der ersten Wochen, Tage, Monate der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir brauchen das, um gleich weiterzugehen in Apostelgeschichte 3, okay? Also einmal das Vorwort sozusagen. Und sie blieben, habt ihr alle eure Bibel da? Ja? Okay, also einmal ab 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle. Sie unter allen. Je nachdem, wie einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr tat aber täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also, das ist eine allgemeine Beschreibung, was das Gemeindeleben ausgemacht hat in dieser Zeit. Wir haben viel über diese Säulen von Gemeinde gesprochen. Und da drin steht ein Satz und weißt du dann, weißt du, aus dieser Vogelperspektive der Beschreibung kommt, zoomt Lukas dann in Apostelgeschichte 3 bis 4, Vers 31 in eine ganz konkrete Situation rein. Du musst dir vorstellen, das eine ist so eine Vogelperspektive, einmal eine allgemeine Beschreibung. Und dann wird es auf einmal in einer Situation ganz konkret und er zoomt so richtig tief rein in einen spezifischen Moment, an einem spezifischen Tag und beziehungsweise 2 Tage und bleibt dann erstmal für einen richtig langen, also einen verhältnismäßig langen Abschnitt dort einmal stehen, weil das eine sehr wichtige Schlüsselsituation für den weiteren Verlauf der Gemeinde war und deswegen wollte der Heilige Geist uns das sozusagen einmal auch konservieren, okay? Und genau, also es geht offensichtlich, vielleicht wisst ihr es auch schon, ne, um diesen einen Satz in 2,42 bis 47, Moment. Und es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Es braucht nur ein Wunder. Und jetzt lesen wir einmal Apostelgeschichte 3 bis 4,31. Und unser Predigttext heute ist aber eigentlich nur 3, 1 bis 11, okay? Ich lese aus der, wenn ihr mitlest, aus der Hoffnung diesen Text, weil das ein bisschen leichter und flüssiger zu lesen und zu verstehen geht. Okay, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Also ihr seht gerade, komplett reingezoomt, ja? Spezifisch. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel hinein. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an der schönen Pforte an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten sich aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Also das einmal so als unseren Predigttext. Und jetzt lesen wir weiter, was in diesem ganzen Sinnabschnitt passiert, um zu erfassen, was Gott dann weiterhin getan hat. Okay? Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Leute aus Israel, warum wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt. Aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Ihr habt den, eigentlich steht da im Urtext, ihr habt den Autor des Lebens getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben diesen Mann hier vollständig geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er vor euren Augen gesund geworden durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat. Ich weiß, liebe Brüder und Schwestern, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt. Und auch eure früheren Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der von ihm versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um und wendet euch ganz Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Jesus musste zuerst in den Himmel zurückkehren und dort seine Herrschaft antreten. Aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seine auserwählten Propheten gesprochen. Bereits Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr euer Gott zu euch senden. Ein Mann aus eurem Volk. Ihr sollt alles befolgen, was er euch sagt. Wer aber nicht auf ihn hört, der soll aus meinem Volk verstoßen werden. Ebenso haben Samuel und alle Propheten nach ihm diese Zeit angekündigt. Was diese Männer gesagt haben, gilt auch für euch. Ihr habt Anteil an dem Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn Gott sprach zu Abraham: Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hat Jesus, seinen Diener, zuerst zu euch geschickt, nachdem er ihn in diese Welt gesandt hatte und ihn beauftragt, euch zu segnen. Er wird euch helfen, umzukehren und euer Leben zu ändern. Jetzt geht's weiter in Kapitel 4. Noch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten. Erst recht störten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen schon Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat in Jerusalem. Dazu gehörten die führenden Männer der Stadt, die Schriftgelehrten und der Hohepriester Hannas, außerdem Kaiphas, Johannes, Alexander und alle anderen aus der Verwandtschaft des Hohepriesters. Sie ließen Petrus und Johannes hereinbringen und fragten sie: Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft gegeben, weil ihr einen Kranken geholfen habt? Wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Weiter geht's. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus: Ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Sie wussten nicht, was sie den beiden entgegenhalten sollten, denn der Geheilte stand vor ihnen. Deshalb ließen sie zunächst einmal die Angeklagten aus dem Sitzungssaal führen und berieten sich. Was sollen wir nun mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da verwarnte der Hohe Rat die Apostel noch einmal, ließ sie jedoch ohne eine Strafe frei, weil er sonst Unruhe im Volk befürchtete. Denn alle Menschen in Jerusalem lobten Gott für das, was er getan hatte. Immerhin war der Mann, an dem dieses Wunder geschah, von Geburt an über 40 Jahre lang gelähmt gewesen. Kaum waren Petrus und Johannes frei, gingen sie zu den anderen Gläubigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Diener, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er erwählt und eingesetzt hat. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes, Pontius Pilatus, Menschen aus anderen Völkern und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du als Retter zu uns gesandt hast. Doch erfüllten sie nur, was du in deiner Macht schon seit langem geplant und beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohung. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Amen. Ist das nicht ein Hammer, eine Hammergeschichte, wo Lukas reingezoomt ist? Kurz nochmal resümiert, falls du den Faden verloren hast. Also der der Gelähmte an der schönen Pforte wird geheilt. Dann predigt Petrus im Tempel und er erklärt ihnen, warum er geheilt worden ist. Die Priester und Sadduzäer, ja, kriegen das natürlich mit. Ja, 2000 Menschen werden gerettet, das gefällt ihnen gar nicht. Die Botschaft von diesem Wunder verbreitet sich in der ganzen Stadt und sie zitieren sie vor das Gericht, verbieten ihnen nach einer Nacht im Gefängnis, dass sie weiter darüber reden sollten und sagen, hey, wisst ihr was, das gibt richtig Ärger und richtig Strafe, wenn ihr weiter von Jesus spricht. Sie verteidigen sich und der Geheilte steht vor ihnen. Weißt du, das finde ich jetzt so cool, dass Lukas das so sagt, ne? Weil was willst du sagen, ja? Und sie können eigentlich nichts darauf antworten, drohen ihn nochmal, entlassen sie. Sie kommen zurück zur Gemeinde, erzählen, was passiert ist. Die ganze Gemeinde betet. Und sie beten nicht. Darüber werden wir nochmal predigen, da freue ich mich schon drauf. Ja, weil sie beten nicht, oh Herr, nimm die Probleme weg, bitte, bitte, nimm die Probleme weg, bitte, bitte, bitte. Sondern sie beten nach vorne, weißt du, gib uns Mut, inmitten dieser Situation dein Evangelium zu verkündigen. Und was passiert? Das zweite, wie so ein zweites Pfingsten. Ja? Wie ein zweites Pfingsten. Alle werden mit Heiligen Geist erfüllt. Es gibt ein äußerliches Zeichen, Erdbeben. Ja? Und sie ist so ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte, weil das Klima in der Stadt sich einfach verändert. Und sie gehen ausgerüstet, nochmal erneut ausgerüstet in Kraft in diese nächste Epoche der Apostelgeschichte. Also, es braucht nur ein Wunder. Dieses Wunder, das hat irgendwie diesen ganzen Handlungsstrang und das, was dann danach folgte, letztendlich bewirkt. Und es ist ja so ein Thema heutzutage für uns, und da möchte ich für einen Moment stehen bleiben, ja, ist ja dieses Thema Wunder, ja, das ist für uns, also ich komme gerade frisch aus Indien, da ist das nochmal ein bisschen was anderes, ja, weil da wird viel mehr mit der Kraft und dem Eingreifen der Realität Gottes und der Realität des Himmels gerechnet als bei uns. Ja, und deswegen passiert, also nicht nur deswegen, aber wahrscheinlich ist es einer der Gründe, warum auch dort mehr passiert. Aber ich möchte uns heute fragen, wie sehr rechnen wir mit Wundern? Die Apostel, ja, sie beten das am Ende auch. Sie beten am Ende dieses Textes nochmal, Herr, lass Zeichen und Wunder geschehen. Ja, und das ist das, was irgendwie, ja, was diese ganze Situation sozusagen begonnen hat. Und meine Frage an uns ist, wie sehr rechnest du damit, dass wir einen übernatürlichen Gott haben? Und ich habe ein bisschen darüber nochmal gelesen und nachgeschaut. Und ich habe ein Zitat von einem liberalen, bekannten Theologen aus den 40er Jahren gefunden, das ich euch nochmal kurz vorlesen möchte, weil ich glaube, das hat unser westliches Denken und unsere Herangehensweise an Theologie und an die Bibel irgendwie doch schon ein bisschen geprägt. Ja? Und zwar sagt Rudolf Bultmann Folgendes. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben. Guter Kommentar. Weißt du, aber ich will damit nur deutlich machen, ne? Weißt du, dieses Denken in unserer westlichen, immer säkularer werdenden Welt, das hat die Theologie erfasst, das hat die Kirche erfasst. Und ich mag mir vorstellen, dass es auch immer mehr Einzug hält, auch in unser eigenes Denken, auch als Kirche. Und ich spreche jetzt nicht nur spezifisch zu uns, sondern so ein bisschen allgemeiner auch. Und weißt du, deswegen ist die Frage doch irgendwo ganz schön wichtig. Ja, wie kriegen wir das versöhnt oder wie können wir damit leben? Auf der einen Seite in einer erklärenden, naturwissenschaftlich geprägten Lebenswelt unterwegs zu sein und auf der anderen Seite an einen Gott zu glauben, der wirklich heute noch Wunder tut. Und der im Neuen Testament, ja, wenn du die Wunder rausschreist, einfach, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Sehen wir ja gerade in dieser Geschichte. Diese ganzen anderthalb Kapitel basieren auf diesem einen Wunder. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach da neues Vertrauen drin finden und dass wir tiefer einsteigen und sagen, ja, weißt du was, wir können das miteinander in Balance halten. Das ist nämlich die große Kunst. Ja? Wikipedia sagt Folgendes über Wunder. Ein Wunder ist ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen oder ein Ereignis, das Staunen erregt. Weißt du, und solche Wunder, solche Ereignisse, ne? Die werden ja immer, und die wurden auch damals im Neuen Testament, das wird mit unseren Sinnen wahrgenommen. Ja, wir sehen das mit unseren Augen und wir nehmen das irgendwie mit unseren Sinnen wahr. Und jetzt mal unabhängig davon, wie die Faktenlage um dieses Geschehenes eines Wunders aussieht, ne, da gibt es natürlich auch, das muss man auch heranziehen, ist das jetzt tatsächlich ein Wunder oder nicht. Aber jetzt unabhängig von der Faktenlage, ja, ist das immer eine Frage unserer Interpretation dieses Geschehnisses. Weißt du, du kannst ein Wunder vor Augen haben, aber wenn du es nicht als Wunder wahrnimmst, weil du so geprägt bist von diesem Denken, wie ich jetzt unter anderem gerade vorgelesen habe, dann erkennst du das nicht an, auch wenn das direkt vor deiner Nase ist. Ja, und das finde ich ganz schön spannend, weil, weißt du, die Frage, ob wir ein Wunder als ein Wunder wirklich anerkennen, das liegt in unserer Wahrnehmung. Deswegen ist die Frage, wie ist unsere Wahrnehmung geprägt? Hat Zeitgeist auch schon Einzug gehalten bei uns, dass wir gar nicht mehr vielleicht Wunder wahrnehmen und auch nicht mit ihnen rechnen? Das ist eine große Frage, finde ich. Ja, und weißt du, das ist auch keine neue Frage, weil, lass uns mal zu Matthäus 28 gehen, Verse 16 bis 17. Die Bibel ist unfassbar ehrlich und das finde ich so genial. Ja, ihr wisst, Jesus ist von den Toten auferstanden, hat 40 Tage über das Reich Gottes gesprochen und ist gerade in dem Moment, bevor er in den Himmel erhoben wird und sich zur Rechten des Vaters setzt, Himmelfahrt, und dann kommt dieser Vers. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jetzt? Einige aber hatten Zweifel. Ja? Ob du ein Wunder anerkennst, ist damals wie heute total abhängig von der Frage, wie du das wahrnimmst. Weil weißt du, auch damals hatten die Menschen irgendwie schon, ja, ist ja nicht so, dass es keine Naturwissenschaft gab. Ja, damals wussten die Menschen auch schon so, wenn ich auf Wasser kann ich nicht, also wenn jemand auf Wasser geht, dann ist irgendwie das nicht normal. Ja, Menschen können nicht auf Wasser gehen. Ja, 5000 Menschen mit 2 Fischen und 5 Broten zu speisen, funktioniert heute nicht, funktioniert damals auch nicht. Ja, wenn jemand 3 Tage klinisch tot in einem Grab liegt und schon anfängt, Verwesungsgeruch zu verbreiten und Jesus ihn rausruft, ne, das funktioniert nicht. Und er mit den toten Binden wie so ein Zombie aus dem Grab gelaufen kommt, das war damals ein Wunder, das ist heute auch noch ein Wunder. Ein Gekreuzigter, der am Kreuz hing und der mit einer Lanze in die Seite gestochen worden ist, der steht nicht nach 3 Tagen gesund, ja, zwischen seinen Jüngern, also gesund, ne, mit den Malen in den Händen und in der Seite und kann normal interagieren. Das ist einfach nicht möglich. Auch, also es gibt ja so verschiedene Theorien über Jesu Kreuzigung, ne? Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Weißt du, aber das finde ich eines der wichtigsten Argumente dabei. Ist Jesus wirklich gestorben? Also wenn er jemand wie Jesus am Kreuz hing und das durchgemacht hat, was er durchgemacht hat, wird er nicht 3 Tage später einfach da stehen und einfach mitten den Leuten interagieren, essen. Er würde, also das funktioniert einfach nicht. Also weißt du, das ist irgendwie spannend. Also die Frage ist, heute wie damals, wie ist unsere Wahrnehmung auf diese Geschehnisse? Glauben wir daran oder glauben wir nicht daran? Und ich meine, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, ob wir mehr davon sehen, mehr davon wahrnehmen oder eben nicht. Und selbst in der Schrift sehen wir, dass der Auferstandene angezweifelt worden ist. Okay? Und das ist meine Frage an uns. Weil, Leute, wir glauben an einen zutiefst übernatürlichen Gott. Weißt du, wir glauben an einen, weißt du, wie gesagt, die ganze Schrift ist voll. Es beginnt mit der Schöpfung. Gott ist der, ich mag diesen Satz so gerne, Gott ist der Herr der Elemente. Er hat Naturwissenschaft, Physik und er hat das alles geschaffen. Weißt du, ist es für ihn nicht ein leichtes, die Gesetze der Naturwissenschaft und so weiter, der Biologie und der Anatomie, das einfach mal in einem Moment mit Leichtigkeit zu unterbrechen? Das ist, trauen wir Gott das überhaupt heutzutage noch zu? Weißt du, Gott ist Jesus Dienst, wenn du rausstreichst, was davon übernatürlich war, dann bleibt da nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel übrig. Und ich finde es spannend, weißt du, weil je mehr ich das auch darüber nachdenke, darüber lese, weißt du, es ist immer eine Sache, die das Ganze so accompanied, was heißt denn accompanied, die das begleitet. Wenn ein Wunder geschieht, ja, dann gibt es Zweifel und es gibt auf der anderen Seite eine andere Reaktion, das ist Ehrfurcht. Und das ist spannend, das ist Freude auch, ne, gerade so, wenn es um Heilung geht und so, aber ich finde die Reaktion spannend. Weißt du, das haben wir in dem Text auch gerade gesehen. Das stand auch in Apostelgeschichte 2, in dieser allgemeinen Beschreibung. Weil, weißt du was? Wenn Gott einen Ort einnimmt oder in einem Leben wirklich so übernatürlich wirkt und wir das Wunder als Wunder anerkennen, dann kann es nur eine Reaktion geben. Und zwar, du bist Gott. Das waren nicht wir. Und es versetzt uns in Ehrfurcht. Ja? Weil oftmals ist Glaube ja so, also nicht, also, wie soll ich sagen, in unserem Erleben vielleicht nicht so präsent, aber wenn wir ein Wunder erleben, Leute, und ich habe das schon mehrfach erlebt, ich weiß einige von euch auch, weißt du, dann ist das auf einmal, dann ist das so, wow, mit wem habe ich es hier eigentlich gerade zu tun? Ja, da ist Gott und er kann so die Gesetze der Physik, der Biologie, der Anatomie und so. Er hat sie gemacht und er kann das machen. Und das versetzt uns in Ehrfurcht. Und weißt du, unsere Errettung, ja, wir reden so viel über Identität und über was Christus für uns gemacht hat und das ganze Thema Leben im Geist, aus der neuen Schöpfung herauszuleben. Leute, wenn wir unsere Wahrnehmung gefärbt ist, auch durch Säkularismus, Leute, unsere Errettung, alles, wovon wir hier leben und reden, worüber wir reden als Gemeinde, das hat mit einem Wunder begonnen. Das ist der Grund dafür, dass wir überhaupt hier sind. Ja? Und deswegen, ich möchte uns so ein bisschen hungrig machen danach, Gott mehr und der Schrift mehr zu glauben als dem Zeitgeist und der Naturwissenschaft, ohne sie dabei zu ignorieren. Und das ist eine Balance, weil Gott hat das eben auch geschaffen, aber er steht darüber und außerhalb. Und das heißt nicht, dass wir weniger mit seinem Eingreifen rechnen sollten, ihr Lieben. Okay? Deswegen lass uns nicht da diesen Gedanken Einzug halten bei uns. Ja, so wie dieses Zitat von Bultmann sagt, ja, wir kriegen das irgendwie nicht zusammen mit Naturwissenschaft und elektrischem Licht und so weiter und dem Glauben an einen wunderwirkenden Gott, weil dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir irgendwie gerade sitzen. Ja? Deswegen, ich bin zutiefst davon überzeugt und ich würde mir wünschen, dass wir uns danach ausstrecken, ja? So wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte gebetet hat. Wir wollen mehr Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen mehr sehen, wie Kranke heil werden. Wir hören nicht auf zu glauben, dass Menschen, die in Sucht gefangen sind, wirklich frei werden können, weil Gott das kann. Das hat nichts mit uns zu tun, Leute, sondern weil Gott das kann. Wir wollen beten dafür, dass Gott übernatürlich versorgt, weil bei ihm sind die Straßen im Himmel aus Gold. Ja, und deswegen können wir zu ihm kommen und wenn wir ihm vertrauen, er tut das. Ja, lass uns Glauben haben, dass Gott tot geglaubt ist in unserem Leben, wo wir sagen, wir kommen nicht darüber hinweg, ja, alleine auch nicht, aber wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und deswegen kann Gott auch Totgeglaubtes in unserem Leben wieder zum Vorschein bringen. Gott kann Unmögliches möglich machen, ihr Lieben, weil er ein Gott der Wunder ist. Und deswegen lasst uns danach wirklich ausstrecken und einfach ja, dafür beten. Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht von Tim Keller, weil das fand ich ist einfach genau eine ganz, ganz fantastische Perspektive auf Wunder. Folgendes sagte er: Wir modernen Menschen denken bei Wundern an die Aufhebung der natürlichen Ordnung. Aber Jesus meinte, sie seien die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung. Die Bibel sagt uns, dass Gott die Welt ursprünglich nicht geschaffen hat, damit es in ihr Krankheit, Hunger und Tod gibt. Jesus ist gekommen, um die Welt zu retten, wo sie im Argen liegt, und sie zu heilen, wo sie kaputt ist. Seine Wunder sind nicht nur Beweise dafür, dass er Macht hat, sondern auch ein wunderbarer Vorgeschmack auf das, was er mit dieser Macht tun wird. Jesu Wunder sind nicht nur eine Herausforderung für unseren Verstand, sondern auch ein Versprechen für unsere Herzen, dass die Welt, wie wir sie uns wünschen, kommen wird. Lass uns da zurück zu unserer DNA kommen. Sagen, ja, wir glauben fest und rechnen fest mit Wundern. Okay, zurück zu unserer Geschichte. In diesem Text, in Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 11, da sieht man so, Lukas benutzt da ein literarisches Mittel, und zwar er benutzt dasselbe Muster, was du bei allen Heilungen in den Evangelien auch wiederfindest. Ja, also es gibt da so eine Beschreibung der Situation, du siehst eigentlich immer das Gleiche. Der Kranke trifft auf Jesus, dann wird die Situation erklärt, entweder von den Umstehenden oder von den Leuten, die den Kranken gebracht haben, oder vom Kranken selbst. Und dann wird irgendwie, also dass jeder weiß, okay, was ist denn jetzt eigentlich so, was ist die Faktenlage? Und dann tut Jesus eine Heilungsaktion oder er spricht ein Wort oder er macht irgendwie einen Matsch auf die Augen und so weiter. Es findet auf jeden Fall so eine Aktion statt und dann tritt die Heilung ein. Dann gibt es immer auch in allen Evangelien immer das Gleiche. Ja? Ein Beweis der Heilung finden wir in der Geschichte auch. Ja? Der Gelähmte kriegt auf einmal Kraft in den Beinen und dann fängt er an rumzuspringen und macht davon Gebrauch, was er vorher eben überhaupt nicht konnte, was unmöglich war. Und dann werden auch noch Zeugen genannt. Ja? Ganz spannend. Und es ist immer derselbe Ablauf. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr Wundergeschichten im Neuen Testament lest. So, und Lukas, er benutzt dasselbe Muster hier eben auch in der Apostelgeschichte. Und das hat mich angesprochen. Ich dachte so, ja, wie cool. Weil das sagt uns letztendlich, ja, Jesus tut dasselbe, was er getan hat damals, durch die Apostel. Und ne, Apostelgeschichte 29, ja, ist nicht mit Kapitel 28 zu Ende. Dasselbe ist heute auch noch verfügbar für uns. Das ist das, was es für mich da so rausspricht. Ne? Und gleichzeitig, ohne jetzt darüber in dieses Thema so tief reingehen zu wollen, ist das auch ein super Muster, wie wir mit Heilung, wie wir lernen können, in Heilung unterwegs zu sein und für Menschen zu beten und unter drin zu dienen. Okay? Und ja, ihr Lieben, wisst ihr, ich glaube, ich will bei diesem Thema Wunder noch einen Moment stehen bleiben, weil für mich, wir haben gerade den Verlust von Holger Delfs miterlebt. Ich habe die Nachricht in Indien gehört und irgendwie, wenn es dann doch so konkret wird, auch wenn es sich über Wochen hinweg angebahnt hat, wisst ihr, dann ist das irgendwie doch erschütternd. Und doch irgendwie hart und irgendwie nicht so leicht damit umzugehen, bei aller Hoffnung, die wir haben. Aber ich musste auch gerade so in der Vorbereitung, es ist irgendwie spannend, dann kommt ja irgendwie alles zusammen. Ne? Apostelgeschichte 3, diesen Sonntag, nächste Woche die Abschiedsfeier von Holger. Aber ich dachte so, wisst ihr was? Holger, auch wenn er es nicht selber an seinem eigenen Leib gesehen hat, er stand für dieses Thema. Wenn du mit Holger geredet hast, ich glaube, kaum ein Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, hat nicht irgendwie zu diesem Moment geführt, wo er sagte, weißt du was, aber Gott kann doch und Gott will und Gott wird und ich glaube das und wir müssen das nur mehr glauben. Und, weißt du, und dann hat er uns ermutigt, immer, weißt du, so, ne, dann hat er so gesprochen mit dir und hat, weißt du, und hat einfach Mut gemacht, an einen wunderwirkenden Gott zu glauben. Ja, und es ist mir so präsent gewesen nochmal. Ich dachte so, wow, Leute, lasst uns nicht, lass uns nicht auch nicht zufrieden geben mit dem, was wir bisher gesehen haben. Auch nicht zufrieden geben mit den Erfahrungen, die wir bisher in unserem langen, langen, langen Leben mit Gott gemacht haben. So und sagen, weißt du, ja, wir, irgendwie besser wird es vielleicht nicht als das, was ich in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Nein, das ist eine Lüge, Leute. Sondern lass uns wirklich daran festhalten und sagen, nein, wenn Gott das damals konnte, dann kann er es heute auch. Und selbst wenn meine Erfahrung mir bisher was anderes gesagt hat, dann möchte ich Glauben haben, weil Gott kann. Und er kann das tun. Und er wird es tun und er will es tun, weil es seine DNA ist. Und, das ist ganz wichtig, weil es nicht von uns abhängig ist. Und oftmals kriegt dieser Gedanke auch so ein bisschen mit rein, ja. Ja, wenn ich mehr Glauben hätte, wenn ich ein perfekteres Leben führen würde, wenn ich irgendwie dies oder jenes oder das mehr hätte, dann könnte Gott mehr durch mich wirken. Das ist totaler Quatsch. Ja, ich glaube, da gibt es eine Dynamik auch von Glauben. Das sehen wir in den Evangelien auch, ne? Aber am Ende des Tages hat es nichts mit dir zu tun, weil du hast mit diesem Wunder gar nichts zu tun, sondern es ist einzig und allein Gott. Und das gibt mir Sicherheit und Zuversicht, weil wir müssen uns dafür nicht anstrengen, sondern es ist Gott, der Wunder wirkt. Und das war so, ich habe das ja oft schon erzählt, ne? Aber ich, weißt du, so, wenn ich habe so ein paar wirklich, also krasse Situationen erlebt. Eine davon war eben in Brasilien, wo dieser Typ mit seinem gebrochenen Arm zu mir kam. Und wir standen da und haben da auf so einer Evangelisationsveranstaltung gebetet für Leute. Und er war gebrochen, der hatte richtig Schmerzen, der war in seinem Gips. Und dann habe ich einfach, wie ich für die anderen auch gebetet habe, ich wirklich nicht mit viel Glauben. Also wirklich nicht. Also ich bin da hingegangen und gesagt, okay, im Namen Jesus, ich bete für diesen Mann, habe einfach ein Gebet gesprochen, meine Hand auf ihn gelegt und auf einmal reißt er seinen Gips ab und macht so und ich gucke nur, was? Passiert das gerade wirklich? Ey, und dann kam noch jemand, der hatte auch ein Problem mit seinem Arm und dann haben wir für den auch gebetet und bei dem ist dasselbe passiert, ja? Also das war wirklich krass. Und ich bin rausgegangen aus der Situation und es hat mir, weißt du, es hat nicht, ich hab gedacht, das hat mich demütig gemacht. Weißt du, weil ich habe gemerkt, es hatte nichts, wirklich nichts mit meinem Gebet zu tun, mit meinem Glauben zu tun. Ich war am richtigen Ort, an der richtigen Stelle. Ich habe meine Hand ausgestreckt und Gott hat gewirkt. Und das war mein Learning daraus. Und deswegen, wenn es um dieses Thema geht, Leute, es ist einfach, und das ist, was Petrus sagt in seiner ganzen Erklärung, guckt nicht uns an, als hätten wir irgendwas damit zu tun gehabt. Es war Jesus, ja, der Autor des Lebens, der Herr der Elemente. Er war das, der hier gerade diesen Gelähmten geheilt hat. Und deswegen, ja, kann er einfach Naturgesetze und Anatomie und was auch immer alles überschreiben, weil er Gott ist. Okay? Okay. Amen. Wir bleiben bei dem Punkt. Und werden nächstes Mal bei dieser Geschichte weitermachen und mal sehen, wie lange wir bei Apostelgeschichte 3 stehen bleiben. Und genau, ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Vielleicht stehst du mit mir auf und wir beten noch mal für einen Moment und lass uns wirklich mal uns selbst auch überprüfen, wie sehr wir im Alltag auch damit rechnen. Oder ob nicht vielleicht im Alltag doch irgendwie unsere Erfahrungen wichtiger geworden sind als das Wort oder unsere Sinne doch irgendwie und unsere Bildung vielleicht doch irgendwie wichtiger geworden ist als das, wer Gott eigentlich ist. Und deswegen prüf das mal wirklich und nimm da diesen Gedanken mit. Ja, Gott ist ein Gott der Wunder. Lass uns das erwarten. Unsere Errettung hängt an einem Wunder, Leute. Und deswegen ist unser Glaube zutiefst übernatürlich. Und deswegen kann Gott in jedem Moment in unserem Leben mit Leichtigkeit eingreifen. Er kann das. Trauen wir ihm das zu. Jesus, und so stehen wir, Herr, heute Morgen vor dir. Herr, als Kirche im Upper Room und auch jetzt so an diesem Tag, Herr, 2 Jahre sind wir unterwegs miteinander und wir sagen, Jesus, wir sind hungrig und durstig nach mehr von dir, nach mehr von deiner Kraft. Herr, auch wenn es uns in Ehrfurcht versetzt und vielleicht sogar in Furcht versetzt, was du tust, wenn du wirklich kommst. Aber Jesus, wir wollen das. Wir wollen, dass du dich hier lagerst. Wir wollen, dass du in unserem Leben noch mehr von deiner Kraft deutlich machst. Wir wollen sehen, wie unsere Predigt auf den Straßen Zeichen und Wunder folgen. Jesus, wir wollen sehen, Herr, dass auch wenn Holger gegangen ist und du ihn heimgeholt hast, wir, Herr, Glauben haben, Herr, dafür, dass du einfach die natürliche Ordnung mit Leichtigkeit unterbrechen und durchbrechen kannst, weil du der Autor dieser Ordnung bist. Und Herr, wir sagen dir heute, wir trauen dir das zu. Wir trauen dir das zu. Und ich bete darum, dass du uns im Alltag daran erinnerst. Herr, und dass wir mehr beten, dass wir mehr dich suchen da drin. Herr, und dass wir dir im Raum geben, deiner Kraft in unserem Leben wirklich Raum geben, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du so gute Pläne damit hast und dass jedes Zeichen, jedes Wunder, das du tust, Herr, auf die Ewigkeit hinzeigt. Herr, wie so ein Hinweisschild, das schreit, das ist das Ziel, da geht's hin. Herr, und das ist so gut zu wissen. Und deswegen gebührt dir alles Lob, weil du ein guter Gott bist. So legen wir diesen Tag in deine Hände. Herr, wir stellen uns in deinen Sieg, Herr, in deinen Segen hinein. Und wir ehren dich. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.